Hast du da so eine kleine Sippy-Bottle mit so einem Straw dran?
Ja.
Oh, nice. Oh, das will ich auch.
Guck, wie er cute aussieht, während er an der Bottle sippt.
Da muss man richtig lang dran ziehen, du.
Oh, ja. Oh.
Fuck, ich will die haben. Sag mir, wo ich sie bekomme.
Guck mal, die hat in der Mitte auch so ein, hier, so ein...
Ah, das ist, weil damit du die beim Powerwalken nicht verlierst.
Hab ich gerade zum Kummerbund, Mutterbund gesagt.
Kummerbund.
Und der ist aus Gummi gemacht, damit man es besser in der Hand halten kann.
Der Grip. Marlene, überleg mal, du könntest da draus Pfeffi-Ei ransaufen. Das kriegst du nie wieder aus dem Strohhalm raus. Aber
die sind, ich hatte so eine ähnliche und die sind halt echt nervig abzuspüren.
Sag mal, ich habe mal eine kurze Frage, Leute. Ist das Intro? Ist das, wie wir den Podcast anfangen?
Ich meine, ich habe auch ein Intro, das vielleicht nicht das beste Intro ist, aber ein Intro.
Nee, dann lassen wir es so. Hallo, wir sind Hölle, Hölle, Hölle-Cast, der Podcast darüber, dass...
Mich auch.
Willkommen, heute dabei, Marlene.
Ja.
Und ich.
Ich habe jetzt wieder ein Feuerzeug, alles ist gut, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen.
Yeah.
Ich danke an alle, die Briefe und Anrufe und alles Mögliche geschickt haben. Aber ich hab
alles
nur
kein Feuerzeug.
Oh no. Ja, hi, ich bin Jan. Und Paul ist auch
ich
da.
Ich bin Paul, hi. Ich würde gerne nochmal erwähnen, dass wir ein Podcast sind mit dem Namen Hölle, Hölle, Hölle Cast. Und es ist ein Podcast, in dem es darum geht, dass alles nicht so ganz so super läuft.
Nee, ganz so schnieke, wa?
Nee.
Oh, warte, fuck, ich hatte sogar ein Intro.
Zu spät.
netter Versuch.
Ja, ist okay, ist für nächste Folge passt auch noch.
Ja,
mein
Intro wäre nur gewesen, dass ich schon seit Ewigkeiten in meiner Stadt halt nach einem neuen Zahnarzt suche und nach jemandem, der tatsächlich das Rezept für Physiotherapie umwandeln kann in Physiotherapie. Und dann war ich halt bei der Barmer. Und die waren so, nee, kein Ding, in den nächsten 2 Tagen finden wir dich Termine, so, ne?
Mhm.
Und das Einzige, was ich erhalten habe, ist nach 4 Tagen oder so eine E-Mail, da steht so.
Wird schwierig. Ja, Paul, hast du zufällig dein Rezept für Physiotherapie als Coin gekriegt, weil das klingt so, als ob du auch Probleme hättest, es wieder loszuwerden.
Großartig. Und wenn man ein bisschen übergewichtig ist und dann schon 2 Ärzten gesagt hat, ja, das ist ja offensichtlich eine Entzündung so über meinem Knie, eine Entzündung. Das ist tatsächlich, das tut nicht weh wie Erschöpfung, ist eine Entzündung. Mhm. Und die schauen dann mit so einem seelenleeren Blick durch dich durch, hören dir kurz nicht zu und sagen danach, ja, sie sind dick, das muss so sein, Schmerzen, sie müssen Schmerzen haben. Und
ja,
dann musst du ihn
Paul,
dreimal...
Du verstehst es nicht, du bist dick, du hast es verdient.
Ja, und dann musst du denen dreimal sagen, nein, nein, ich mein's ernst, bis sie irgendwann mal dein Knie anfassen und die dann sagen, oh wow, das ist ja richtig dick, Mensch, das ist eine Entzündung. Ich hasse Ärzte so sehr. Ja.
Ich hatte auch...
Und dann mir trotzdem nichts verschreiben.
Ja, legen sie sich hin, schlafen sie, trinken sie genug.
Ja, nee, mache ich schon seit einem Jahr und ich hab's auch schon seit einem Mal.
Es ist super, ja. Ich hatte auch mal eine Entzündung in beiden Knien und gleichzeitig. Und dann, das Geile war, mein Arzt hat dann gesagt, das entzündet, musste ich schon. Hat mir einen Attest für Schulsport und so geschrieben, hat mir gesagt, lass, ne, easy going, mein Sohn. Und ja. Mein Sportlehrer dann so zu mir, entzündete Knie, ne? Ja, so geht das wohl mit deinem Gewicht.
Ja, vor allen
mein
Dingen,
Sportlehrer
weißt,
ist der letzte Wichser gewesen.
Was ich halt noch viel besser finde, ist halt, ich habe ehrlich an diesem Punkt keine Ahnung, was ich machen soll, weil ich kann wortwörtlich meine Knie nicht schonen. Ich arbeite im Einzelhandel. Es ist unmöglich.
Ja, und auch im so Corporate-Einzelhandel, wo die dich nicht sitzen lassen für irgendwas, ne?
Ja, nee, sitzen darf ich in der Pause. So.
Geil.
Ja, also, cool. Weiß ich auch nicht, was ich machen soll, bis auf ewig halt ich habe auch das Gefühl, dass es die Restenergie aus meinem Körper auch an sich rauszieht. So die Zeit, seitdem das ist, ist einfach an sich halt ein bisschen benebelt in meinem Kopf.
Darfst du dir aus den Produkten, die du verkaufst, so eine Kniestütze oder so Krücken bauen?
Nein.
Nur wenn du daraus so ein Inspo-Porn-Video drehen kannst, wo dann die Firma, für die Paul arbeitet, richtig Kapital draus schlagen kann. So eine heartwarming Story wie irgendwie Man walks to work for 10 miles each day until his coworkers give him a car.
Na, weißt du, inspiring. Uh-huh. This fat fuck can walk again.
This fat fuck built himself crutches.
Ja, also ich habe ehrlich keine Ahnung. Frage an meine ZuhörerInnen, gibt's was Entzündung?
So Knoblauchwickel oder sowas.
Okay, ich hab eine Idee für deine Arbeit.
Ich glaube, wie viel Ibuprofen muss ich, wie lange, nee, ich mein's ernst. Kann mir irgendjemand sagen, was ich tun soll?
Ja, wie viel Ibuprofen muss Paul nehmen, bis er eine neue Niere braucht?
Was kann ich tun, damit mein Knie länger entzündet ist? Klammer auf, Klammer zu. Sitzen, liegen, zählt, geht nicht.
Okay, aber wenn du Folgendes machst, kennst du diese Leute, die manchmal in der Fußgängerzone sind, die so tun, als würden sie schweben, aber eigentlich haben sie so diesen Stock und dieses Gerüst, das sie unter der Kleidung tragen.
Paul, wie er Leute im Laden begrüßt und tut dann so, als ob er so ein schwebender Genie sei, damit er sitzen kann.
Wir lachen, aber ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit und meine Zukunft.
Ja, aber das ist doch der Spirit des Podcasts. Wir machen uns Sorgen um die Zukunft und lachen drüber.
Es ist Hölle, 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 Cast. Und wie immer seit jeher, seit Folge 0, fangen wir an mit dem Segment Saddle Royale. Saddle Royale! Die traurigste Nachrichtenüberschrift gewinnt. Und diese Woche konnte ich mich nie entscheiden, will ich euch ehrlich sagen. Ich hatte eine gute Double-Combo für ein Saddle Royale, was wir nicht gemacht haben, weil in letzter Zeit halt unsere Folgen so ein bisschen unregelmäßiger geworden sind, wir ein bisschen zu tun hatten und so, mit uns selbst, mit Gott und der Welt.
Ja.
Aber ich hatte, was ich vor dem Saddle Royale noch erwähnen möchte, zwei Überschriften, wo ich jeweils eine für Marlene als saddeste und eine für Jan als saddeste Überschrift.
Oh, shit.
Personalisiertes Saddle Royale. Also das zählt jetzt nicht als Saddle Royale, weil das halt aus dem Februar ist, aber ich wollte es trotzdem mit euch teilen. Also, die Überschrift für Marlene war, Koalas wurden jetzt von Australien auf die Liste der Endangered Species gepackt.
Oh nein, aber sie sind so dumm, sie müssen überleben.
Yep. Ich hab doch gesagt, ist speziell für dich, Marlene.
Es ist eine Kreatur mit drei Vaginas, darf nicht aussterben.
Was?
Mhm.
Moment.
This is how Jan finds out.
Uno momentos hier to play.
Oui.
Ja, okay. Oh, wir sind alle so sprachlich begabt. Marlene, würdest du sagen, das war für dich sad?
Das war extrem sad für mich, ja.
Okay, seht ihr, ich hätte allein dadurch schon beim letzten Mal gewonnen, aber es hat nicht stattgefunden.
Who won the Koalussiate? All three of them.
Okay, jetzt wo wir mit Marlenes Saddle Royale Headline fertig sind, würde ich gerne noch Jan seine persönliche Headline geben.
Bums mich weg.
England's oldest pub that has been serving alcohol for 1200 years forced to close because of COVID-19.
Okay, das macht mich aber auch traurig.
Hold the pain, hide the pain, Harold. Fuck. Oh no. Fuck me.
Aber etwas mit so vielen Pussys darf nicht sterben.
Ist das dieses Pub, das gezeigt wurde in diesem Actionfilm mit Charlize Theron, wo die alle diese Unsterblichen spielen? Weil da kommt auch so ein Pub vor, ja, wo die sich irgendwie schon seit tausend Jahren treffen.
Ja, weiß ich nicht, weil es gibt ehrlich gesagt mehrere Pubs, die sagen, sie wären der älteste Pub. Soweit ich weiß, und man kann das nicht wirklich bestätigen und so, es ist alles ein bisschen komplizierter und es ist halt auch nur, weißt du, potenziell ist nur ein Ownership-Wechsel, aber du weißt ja, wie das ist, ne, das kann dann am Ende bedeuten, dass irgendeine Kette übernimmt oder irgendein Schwachsinn passiert, weißt du?
Ja, ja, irgendwer verwandelt das in Airbnb.
Genau. Was ich euch auch sagen wollte, ist halt, dass das bei dem Pub nicht alleine ist, also dass das nicht der einzige Fall ist von so etwas, sondern dass in dem Artikel dazu auch stand, dass halt während Corona halt irgendwie halt hunderte, tausende,
ja,
also einfach Pubs so halt dicht machen komplett und ersetzt werden durch Weatherspoons oder so.
Geil, einfach super. Weißt du, es ist...
Aber jetzt kommen wir zum echten Settle Royale dieser Woche.
Yay!
So, und bei den letzten Malen habe ich ja immer jemanden vorgehen lassen, sagen wir mal, es einfacher zu haben zu gewinnen. Aber dadurch, dass ich dieser Woche nicht wirklich meiner Überschrift vertraue, die ich gewählt habe, weil es auch ein bisschen zu nah dran ist an Sachen, die ich bereits in der Vergangenheit gewählt habe, werde ich einfach nochmal würfeln, auswürfeln, wer als erstes kommt und dann wer als zweites kommt und wer als drittes kommt.
Yay.
Und es ist die 2 und das bedeutet Marlene.
Oh Gott. Ich hatte gehofft, dass irgendjemand vor mir kommt, aber okay. Dann entscheide ich spontan. Fuck. Okay, sagt 1 oder 2.
1.
2.
Yes.
Ich würfel aus. 1 bis 3 ist 1, bla 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 bla. 2.
Okay, 2. LKW-Fahrer müssen Krieg führen. Der Krieg in Europa verschärft den Personalmangel der Transportbranche massiv. Schätzungen zufolge müssen zehntausende ukrainische LKW-Fahrer ihr Land gegen Russland verteidigen. Dazu kommen die Sorgen wegen des teuren Diesels.
Oh Gott. Aber sieh das positiv. Überleg dir mal, was für geile Velcro-Patches Trucker auf ihren Tactical Rigs haben. Oh Gott, ja. Es gibt keine Silver Lining, das ist alles so finster.
Vielleicht ist das die einzige und letzte Chance der Deutschen Bahn, ihren Scheiß. Ah. Wovon rede ich? Sie werden ihren Scheiß nie auf die Reihe bekommen.
Nein.
Ja, was sie in dem Artikel übrigens nicht erwähnen, die Truckfahrer, die Krieg führen müssen, sind auch alle minderjährig.
Würde mich nicht wundern.
Ja, aber Paul, du Dummerchen, du musst doch einen Führerschein haben und das geht doch erst, wenn du volljährig bist.
Die können ihren LKW-Kackbeutel gleich mitnehmen.
Ja, es ist großartig. Dann wollen wir doch mal weiterwürfeln. 1 bis 3 ist ich, 4 bis 6 ist Jan. 6. Jan, du darfst weitermachen.
Hell yeah. Da Marlene und ich beide die Klima-Headline hatten, lese ich die jetzt nicht mehr vor, weil das wäre ja dann keine Überraschung mehr.
Ja, für uns.
Anstattdessen, Tagesschau titelt Bedrohung durch NSU 2.0. Polizei verzichtet auf Warnung.
Ah, das hatte ich auch.
Ah, shit.
Hey, ich hatte irgendwie 10 Tabs offen. Also.
Oh, shit. Oh. Marlene hat eine ganze Korkwand voll gehabt damit. Die Berliner Polizei soll es laut RBB versäumt haben, den Berliner Linksparteiabgeordneten Kotschak zu warnen. Ihr lagen Informationen über eine rassistische Bedrohung und eine mögliche Gefährdung vor. Ja, es ist...
Ich meine, das passiert mir aber auch oft. So, ich will was machen und ich will es so wirklich, wirklich machen. Und ich trage es mir sogar in den Kalender ein, aber dann vergesse ich es einfach.
Ja, die Polizei hat UFO, Anxiety und ADHS.
Genau.
Ja, es ist so, ja, okay, jetzt muss ich diesen Text aber schreiben. Und dann stehe ich morgens auf, frühstücke was und der Gedanke daran, diesen Text jetzt zu schreiben, löst bei mir literally einen Schweißausbruch aus und dann lasse ich es lieber.
Und ich meine, überleg, wie viel Angst du hättest, wenn der Text gleichzeitig ein Nazi wäre.
Ja. und dann, ne? Es geht einfach nicht. Ich kann es, ne? Solidarität mit der Polizei. Man muss da auch verstehen, weißt du, die müssen auf ihre Mental Health achten.
Okay. Leute, ich werde euch jetzt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht gewinnen werde. Aber die Sache ist, ihr habt alle so Sachen gewählt, die halt menschliches Elend sind wieder und halt vor allen Dingen, die einen genauen Grund haben und die Leute, die daran schuld sind, haben Namen und Adressen, weißt du?
Ist nicht meine Schuld. Mhm. Ich habe zuerst auf Enemy News Network gesucht, aber da war nichts, was deprimierend genug war.
Ja. Shit. Und die Sache ist, ich habe was gewählt, weil beim letzten Mal hatte ich ökologisches Desaster, das durch Menschen hervorgerufen ist. Und jetzt habe ich ökologisches Desaster, was einfach durch die reine Willkür und Grausamkeit Gottes hervorgerufen wird.
Oh, wir lieben es.
Ja, dutzende Grindwale an der Küste Neuseelands gestrandet und verendet.
Cool. Gibt's dieses Mal auch Fotos?
Ja.
Oh nein.
Aber das ist noch nicht ansatzweise, also die Überschrift haucht nur an, was es tatsächlich ist. Auf der Südinsel von Neuseeland an der Landzunge Farewell Spit landen immer wieder, Betonung, Meeressäuger an Land. Am Donnerstag sind über 30 Wale dort gestrandet.
Miest.
Ja, 34 Meeressäuger seien bereits tot gewesen.
Haben die schon versucht, irgendwie ein Schild aufzustellen für die Wale?
Wildhüter kümmern sich jetzt um die 5 überlebenden Wale. Ganz richtig, es gibt 5 überlebende Wale, die das Walmassensterben erlebt haben, während um sie herum ihre Walbrüder und Walschwestern kläglich verendet sind und sie können gerade so überleben. Und das Ganze ist nicht nur sehr traurig, sondern auch ein Riesenrätsel, weil an der Landzunge Farewell Spit, die rund 90 Kilometer westlich der Touristenstadt Nelson liegt, hat es in den vergangenen 15 Jahren mindestens 10 Massenstrandungen von Walen gegeben. Unter anderem strandeten dort im Februar 2017 fast, und jetzt haltet euch an euren Penissen fest, 700 Wale.
Wie viele 700? Wale gibt es?
Von denen 250 starben. 250 weniger als vor 2017 mindestens.
Mist.
Yep.
Ist das gibt's da irgendwie eine Vermutung, weshalb das?
Wissenschaftler rätseln, warum es an der Landzunge immer wieder zu solch tödlichen Zwischenfällen kommt. Eine Theorie zufolge könnte es daran liegen, dass das Wasser an dieser Stelle besonders seicht ist, wodurch das Biosonar der Tiere gestört wird. Das bedeutet, mehr oder weniger die Erklärung dafür ist halt, dass das Wasser so seicht ist, der Boden irgendwie spezielle Eigenschaften hat, dass die Tiere halt denken, okay, da geht's noch weiter, ups, tot.
Ja, Mist. Yo, Whales real dumb. das ist der wissenschaftliche Take dazu. Yo, yeah. maybe whales are real dumb. Nee, ich dachte, man könnte jetzt zumindest jemanden ausfindig machen, der einen Namen und eine Adresse hat, der irgendwie mit einem Boot da durch die Gegend fährt und die ganze Zeit irgendwie riesen Lärm macht und die Wale deshalb verwirrt da landen.
Ja, weißt du, der die bösen Onkels hört, irgendwie einen Kilometer vor der Küste und dann die Wale in Richtung
Strand treibt.
Der
über seinen Sonar-Emitter irgendwie Freiwild reinballert in den Ozean.
Oder wenigstens so eine Feel-Good-Story von dann so 50 Leuten, die versuchen, den Wal zurückzurollen oder keine Ahnung.
Ja, es sind etliche Leute haben es versucht. Und ich meine, immerhin 5 von den fast 40 haben überlebt. Und wie gesagt, das ist dieses Mal nur ein kleines Ereignis im Vergleich zu dem Massensterben, wo es 700 gestrandet.
700. Überleg dir mal, du wohnst da, machst die Tür auf, guckst raus an den Strand, denkst du so ein wunderschöner
Und dann hast du so das nächste Jahr oder zumindest einige Wochen 250 verwesene Wahlkadaver dort liegen, wo du dann noch überlegen musst, was du mit denen jetzt machst.
Ja. Was macht man damit? Keine Ahnung.
Touristenattraktion. Ja. Sehen Sie zu, das grausame Elend, das Gott einfach so jeden Tag zulässt.
Oh Gott.
Wo ist Ihr Gott jetzt? Egal wenn es welcher monotheistischer Glaube, Ihr ja. Gott ist nicht hier.
Wenn Sie jemals an ihn geglaubt haben, hat er schon lange unser Antlitz verlassen. Guckt mal, das Baby schreit nach seiner Mama.
Und wisst ihr, wer nichts dagegen tun wird? Gott.
Er hat den Strand so gebaut und er findet es witzig.
Ja. Ja, ne? Also mein Vorschlag wäre, baggert doch einfach den Strand aus, dass der nicht ganz so lang so flach ist. Ja. Wie wäre das? Man baggert Flüsse aus und Hafen und ne? Dann geht das doch auch.
Ja, oder wie gesagt, ein klar formuliertes Schild, auf dem drauf steht. Sehr witzig. Der modernste Humor aus Zeiten von Findet Nemo.
Ich wollte gerade sagen, der Findet Nemo kommt zurück, ja.
Ja. Super ulkig. Okay, Leute, was meint ihr? Wir dürfen jetzt alle drei abstimmen für eine Story, aber wir dürfen nicht für die eigene Story abstimmen.
Okay, ich
in umgekehrter Reihenfolge von den Geschichten. Ich würde sagen, Jan.
Mhm.
Ich würde sagen, Jan.
Ich würde sagen, Marlene, ehrlich gesagt.
Oh, fuck. Und Marlene, was sagst du?
Warte, dann sag ich Jan, weil dann haben wir ein perfektes Gleichgewicht.
Yes,
wir haben alle verloren heute.
Nee, du müsstest Paul sagen, dann, weil ich habe schon für Jan gestimmt.
Oh, ja, stimmt,
no
takesy-backsies.
Okay. Das traurigste Settle Royale ist, dass wir einfach alle verlieren. Ja. Okay, Leute, das war sad und hat auch nur die Hälfte vom Podcast eingenommen. Wir sind sehr gut in Segmenten.
Ja. Ja. Extrem gut. Dieses Warm-up-Segment, perfekt. Ich starte rein mit meinem SZ-Artikel.
Die Sächsische Zeitung.
Ja, die Sächsische Zeitung schreibt über den Bild-Chefredakteur ein Porträt. Und es ist so richtig, es ist kuschelig. Es ist kuschelig und es ist weich und es stellt sich erst so ab zwei Drittel raus, warum das der Fall ist.
Ja, das Porträt ist die Überschrift, darf ein Mann so gut aussehen, weißt du?
Fast.
Intellektuell unschön? Dieser Mann kann wirklich alles.
Fast, Paul.
Neuer deutscher Ryan Gosling gespottet.
Ja, Anfang 30 und er hat einen langen Penis?
Hier, das ist das Foto dazu. Das ist der neue Bild-Chefredakteur. Also, oh Gott, zeig mir, was ihr sagt. Beschreibt ihn.
What?
als Gott Kinn ausgegeben hat.
Weil dieser Mann gerade kacken.
Was ist das für ein Gesichtsausdruck?
Oh, das Gesicht sagt dir, dass der Leichen im Keller hat. Oh,
seriös
ist
der Gesichtsausdruck.
Oh Gott, bei der FDP-Jugend war der unangenehm, weil er ein bisschen zu diskutierfreudig war.
Ja, also wir sehen einen Mann, der geschätzt 70 Kilo wiegt und
aber die Hälfte davon ist auch die Krawatte, du.
Ja, also krampfhaft versucht, einen seriösen Eindruck zu machen. Er muss den Mund geschlossen halten, weil sonst kommt der Schaum raus, den jeder Bildredakteur vom Mund hat. Aber wir gehen mal rein. Der Titel des Dings hier, ich will das eigentlich nicht Artikel nennen, ist die Leiden
The
des
Blow-off Session.
Die Leiden des Johannes B.
Oh Gott.
Yes.
Oh. denkt dann niemand an unsere Bildchefredakteure.
Ja. Der Mann, der aus jeder Ritze des Schreibtischs, den er von Julian Reichelt übernommen hat, noch diverse Substanzen rauskitzeln kann. Nach dem Rauswurf von Julian Reichelt steht Johannes Boje, keine Ahnung, ich choose...
Johannes Boje.
Ich würde Boje sagen. Oder halt Boi.
Boi.
Seit 5 Monaten an der Spitze der Bild-Zeitung. Was hat sich seitdem verändert? Ein Spaziergang durchs Berliner Zeitungsviertel. Erstmal, ich wusste nicht, dass es ein Zeitungsviertel gibt, aber ich bin auch weltfremder Provinzler.
Wisst ihr, wem ich richtig viel Geld zahlen würde? Also statt der SZ. Den Leuten, die jede Nacht den Teppich bei Bild staubsaugen.
Wisst ihr, wem ich richtig viel Geld geben würde?
Oh, warte, ich habe eine genaue Idee.
Den Leuten bei Hölle, gibt uns jetzt Geld über unseren Patreon-Account, damit auch wir ein wenig Geld bekommen für die viele Arbeit, die wir in dieses Hobbyprojekt Hölle, Cast reinstecken. Politik auf Deutsch mit Humor? Wow, kann man mehr wollen.
Ja, achtet nicht auf die Extras, die da beworben werden. Wir arbeiten dran.
Ja, die Extras sind mehr so ein, halt, was sein könnte, wenn wir noch mehr Geld kriegen würden auf Patreon.
Ja.
/ irgendwas. Hahaha, wer weiß das schon.
Der Patreon ist ein elaborate Findom-Scheme. Ja.
Seht es als Investment, weil wir sind alle tatsächlich reiche Unternehmenserben, aber unsere Väter haben gesagt, nein, ihr sollt erstmal selbst was auf die Reihe bringen.
Ja, und witzigerweise
haben wir Hölle, Pump and Dump gestartet.
Genau.
Ja, und witzigerweise wurden alle drei von uns von unseren reichen Unternehmereltern enterbt aus unterschiedlichen Gründen. Marlene, schwul, Jan, halt,
ne?
Gamer.
Ich hätte mich auch enterbt.
Oh, ich dachte, Jan war zu hot. Sein Vater war eifersüchtig.
Ja, und Paul, schwul, / Gamer.
Damn.
Damn, das ist ja Dialektik.
Das ist diese Dingsbums-Unterdrückung, von der Leute immer reden.
Paul ist literally
so
the most oppressed minority.
Ja, aber sie überlappen auch oder so, keine Ahnung.
Die Sache ist, ihr habt das missverstanden. Johannes Boy ist, er ist eigentlich Peter Fox, denn er will alles abreißen. Die Ecke, wo früher Schnaps und das Feldbett seines Vorgängers standen und sich jetzt sein Schreibtisch möglichst unauffällig an die Wand drückt. Holzplatte, bisschen Papierkram, nichts Persönliches. Den ganzen riesigen Raum. Der Satz hat kein Ende. Der Satz hat auch kein Verb. Der hat kein Prädikat. Die Ecke, wo früher Schnaps und das Feldbett seines Vorgängers standen und sich jetzt ein Schreibtisch möglichst unauffällig an die Wand drückt. Holzplatte, bisschen Papierkram, nichts Persönliches. Da ist kein Verb.
Jan, das ist kreativer Umgang mit Sprache.
Bezahlter Journalismus.
Ja, weißt du, weil die so tolle Sätze konstruieren können, schreiben die für die Sächsische Zeitung und du bist hier nur bei Hölle-Hölle-Hölle-Cast.
Genau, weil du denkst, dass Sätze Verben brauchen.
Ja, oder halt lesbar sein sollen.
Du klein geistiger Bourgeois, du.
Ja. Den ganzen riesigen Raum mit dem Umzugskarton und Farbeimer den Wandel in Deutschlands mächtigster Boulevardzeitung illustrieren wie schlechte Requisiten. Schatten liegen unter Johannes Boys Augen.
Der ist dort seit 5 Monaten und da stehen noch Umzugskartons und Farbeimer.
Oh fuck, wir müssen gerade noch mal hinzufügen. Erst hatten wir die Polizei, die UFO-Anxiety hat und ADHS hat und jetzt Bildchefredaktion.
Ja.
So ein bisschen quirked up, weil sie auch noch Umzugskartons stehen haben, obwohl sie schon vor Monaten eingezogen sind.
Ich fühle mich ein bisschen besser über meine Wohnung gerade.
Ja. Warte, jetzt wird's richtig blumig, denn die Autorin Marlene Knobloch hat ein... hat ein Creative Writing Workshop für Noir Fiction besucht Und wir werden jetzt herausfinden.
Eine blonde junge Dame kam ins Büro rein.
Warte, warte nur, Paul.
Sie hatte eine dezente Bong in ihrem Pelzmantel.
Finden Sie meinen Ehemann, Magnus.
That's right. Magnus arbeitet an einer Sin City-Fortsetzung. Deshalb ist er nicht da. Den ganzen riesigen Raum, bla bla bla. Mit 38 steht er hier im 16. Stock als neuer Chefredakteur der Bild-Zeitung. Als derjenige, der eine von Sexskandalen erschütterte Redaktion irgendwie zusammenraufen muss.
Sexskandale. So kann man es auch.
Eine gute Zeitung.
Vor allen Dingen Sexskandale. So kann man es auch betiteln. Weißt du, halt. Weißt du, wenn man sagen würde, halt sexuelle Übergriffe oder halt. Das Wort mit V oder was auch immer, weißt du halt.
Eine systemisch, eine vom gesamten Verlag systemisch verschleierte Serie von sexuellen Übergriffen durch den Chefredakteur.
Ja, Sexskandal, das klingt fast so, das klingt wie in einem James-Bond-Film, wo er sich einfach nicht, weißt du, also nicht zurückhalten kann,
die
weißt
Redaktion
du, upsie.
Die Redaktion war einfach zu horny, okay, das war das einzige Problem.
Die Sache ist, weil sie halt jetzt gleich so blumig loslegt, musste sie wahrscheinlich den Word-Count ein bisschen reduzieren an anderen Stellen, damit Beschreibungen der Krawatte des Herrn besser rüberkommen. Das neue
Streifen.
Büro.
Punkt. Ja.
Das neue Büro liegt auf der Mitte des Korridors, hat eine Glastür und ist halb so groß. Will man das Prinzip verstehen, mit dem Johannes Boy die Aufräumarbeiten bei der Bild anpackt, dann vielleicht mit diesem Raumwechsel. Bescheidenheit, Transparenz, Erreichbarkeit. Wieder ein Satz ohne Verb. Boy will eine veränderte Kultur auch vorleben, ist ein Zitat, aha, und hofft auf Nachahmer. Er bietet sofort das Du an, sagt sorry für die 40 Minuten Verspätung. Einer seiner Reporter hatte in der Ukraine Probleme. Trotz Krieg.
Sorry für die Verspätung, da war Joe Biden an meinem Telefon. Und ich musste noch ein Waisenkind aus einem brennenden Haus retten.
Trotz Kriegs nimmt er sich an diesem Mittwochabend Zeit für einen Spaziergang durchs Berliner Zeitungsviertel.
Oh, um über Jesus fucking.
Weil er persönlich ihn morgen in den Krieg zieht.
Ja, er muss ja seine Reporter, seine Boys und Girls, wir sind ja woke jetzt, muss
steht,
er ja koordinieren.
Er steht neben dem Bildbüro in Kiew mit der einigen eigenen Stinger-Kanone.
Ja,
weißt du, Johannes, wie hieß er?
Boy?
Boy? Ich nenne ihn ab jetzt nur noch Boy. Weißt
Joe
du, Boy ist großer Unterschied zu den anderen Psychopathen, die vor ihm dort gearbeitet haben oder immer noch da arbeiten, ist, dass die sind alle eiskalte, eiskauende, halt blutleere Soziopathen. Er ist es auch, aber er hat dabei weniger Spaß.
Ja, er ist weniger Sadist als die anderen, glaube ich.
Ja, genau, richtig, weißt du.
Das ist es ihm immer noch grundlegend egal. Jedenfalls, um über seinen Job und die Zukunft der Bild zu sprechen. Knapp 5 Monate ist es her, da trat Johannes Boy an einem Oktobermorgen aus dem Aufzug im 16. Stock rein ins Chaos. In eine Redaktion, die gerade den größten Skandal ihrer Geschichte erlebt hat, seit Günther Wallraff sie 1977 als Hans Esser ausspionierte. Ausgerechnet das international verehrte The New York Times. Das international verehrte Qualitätsblatt The New York Times schrieb über den Machtmissbrauch in der Bildredaktion, über die Affäre des damaligen Chefredakteurs Julian Reichelt, enthüllte Details wie jenes, dass der Ex-Chefredakteur Scheidungspapiere gefälscht habe, um eine Frau von seiner Verfügbarkeit zu überzeugen. Top Move, Alter. Im Oktober.
King shit.
Im Oktober, als jene Geschehnisse um Sex und Machtmissbrauch an die Öffentlichkeit drangen, wurde es unter der bis dahin schützenden Hand Matthias Döpfners ziemlich heiß. Bis der Konzernchef Julian Reichelt rauswarf, Bild war Julian Reichelt, behauptet der wenig später im Interview mit der Zeit über sich selbst. Spinnt man diese omnipotente Logik weiter, kann man fragen, was die Bild jetzt ist, wo Reichelt nicht mehr da ist. Oder anders, ist Bild jetzt Johannes Boy?
Johannes ist so, nein, keine Sorge.
Ja. Es kommt gleich noch, aber ja, so ungefähr.
Ja, wisst ihr, was ich super witzig finde an der ganzen Aufzählung, dass sie durchaus recht hat. Im Vergleich ist die absolut unterirdisch rassistische, imperialistische New York Times im Vergleich zu dem deutschen Angebot relativ kompetent.
Ja, und wie uns Marlene vor einigen Folgen, als wir über Julian Reiche geredet haben, schon näher gebracht hat, die New York Times ist die einzige Zeitung, die darüber hätte schreiben können, weil sie im Ausland sitzt und nicht im europäischen Ausland, sondern halt außerhalb von Europa, denn sonst hätte Axel Springer die in Grund und Boden verklagt. Ne? Das ist nicht, weil die so guten Journalismus machen, sondern weil sie halt an einem Ort sitzen, wo das geht. Wo man diese faktische Wahrheit aussprechen kann, ohne den Mund verboten zu bekommen. Welche können wir aus redaktionellen Gründen nicht sagen? Johannes Boy zieht keine Jacke über, obwohl es ein Februarabend ist. Oh, als würde er den Temperaturwechsel vom Springergebäude nach draußen gar nicht bemerken. Ja, er ist eine Echse.
Fuck, er ist so männlich. Er kam gerade aus dem Krieg und jetzt ist ihm nicht mal kalt.
Weißt du, Johannes ist auf dem Arbeitsweg bei -6 Grad. Johannes kommt oben im Büro an. Oh, kurze Hose an. Ja, ist für mich, ja, an meinen Beinen wird mir nicht kalt, sagt Johannes.
Es ist einfach, dieser Mann ist er ist wechselwarm. Er legt sich auf einen Stein unter seine Sonnenlampe, wenn ihm kalt ist. Er steckt die Hände.
Es gibt auch ein anderes Tier, was eventuell von den Illuminati mit Menschen gekreuzt werden konnte, was diese Eigenschaften hat. Das war ein Witz, ich glaube nicht an Echsenmenschen.
Noch nicht. Er steckt die Hände in die Taschen eines dunkelblauen Jacketts, lässt einem den Vortritt und folgt durch die Drehtür. Um den gestärkten Kragen hängt eine tadellos gebundene Krawatte. Und kurz muss man an Reichels aufgeknöpfte Hemden denken.
Er hat 3 Minuten auf WikiHow nachgeschaut, der ist so kompetent.
Ja, und deshalb konnte sie nicht sagen, systemischen Machtmissbrauch und weil sie sagen musste, wie der Kragen und die Krawatte ist. Der neue Chef der lautesten Zeitung Deutschlands, die an diesem Tag von den Kioskauslagen Wir gegen Putin skandiert, spricht äußerst vorsichtig. Da redet einer, der die Wucht der Schlagzeile sehr wohl kennt, aber weiß, wann man den Lautstärkeregler besser in die andere Richtung dreht. Ach ja, ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen, dass das passiert. Immer noch All Caps auf der Bild-Titelseite. Ich kam ja in einer für die Bild sehr bewegten Zeit, sagte Boy, beim Abbiegen auf die Rudi-Dutschke-Straße.
Oh, fuck you. Weißt du, was es aber auch sein könnte? Es könnte auch sein, dass er Johannes Bois heißt.
Ja, das ist mir egal.
Wir respektieren keine französischen Namen, Wörter oder
Boah,
Menschen.
Boah, ist mein Headcanon ab jetzt.
Ja, okay. Aber das, gut. Das hat man natürlich, sagt er. Das hat man natürlich gespürt, dass das kein koordinierter Wechsel war. Und im Kopf multipliziert man dann diese zahmen Töne. Ob er gezögert habe, den Posten als neuer Chefredakteur anzunehmen. Nein. Warum nicht? Warum sollte man zögern? Er hat das Sigma Male Grindset. Er zögert nicht. Er sieht die One Opportunity.
Ehrlich, ich finde das so witzig, dass du
Spaghetti on seinem Pullover.
Ich finde es so witzig, dass du gerade Sigma Grindset gesagt hast, weil ich wollte gerade sagen, was für ein Beta. Halt. Oh ja, man hat doch schon so ein bisschen gespürt, dass da was nicht stimmt. Weißt du, das sagen Chefs, die es nur als Übergangsphase für so ein Jahr oder zwei gibt.
Weißt du, ich hatte ja gehofft, dass Wikipedia mir so eine Aussprachehilfe gibt, aber es gibt nur eine deutsche Seite und da steht keine Aussprachehilfe. Es gibt keine englische. Das ist traurig.
Ja, es ist,
Und es gibt keinen anderen Weg, das herauszufinden.
Tja, und jetzt übrigens stellt sich heraus, warum gerade die Süddeutsche Zeitung so ein Puff-Piece über ihn schreibt, wo er als der neue rationale Post Nut Clarity Bild Chefredakteur eingestellt wird.
Ach ja. Wurde vorher gearbeitet.
Ja. Boy antwortet schnell, manchmal mit klugen Zeitverschaffersätzen, bis er kalkuliert hat, wie weit er an die meist ja recht komplizierte Wahrheit rückt. Ein letzter Lichtstreifen zieht sich über den Horizont. Zwischen den Häusern im Zeitungsviertel liegt die Nacht. Die Schriftzüge an den Restaurants leuchten. Boy begann als Volontär bei der Süddeutschen Zeitung, war Redakteur im Feuilleton, schrieb für die Seite 3, ging 2017 als Referent des Vorstandsvorsitzenden Döpfner zu Axel Springer. Also er hat bis 2017 bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet.
Warte, er war Volontär und dann war plötzlich Referent des Vorstandsvorsitzenden.
Ja, bei Döpfner von Springer. Da hat er dann angefangen, 2017. Da hat
irgendjemand auch bei der Süddeutschen schon gespürt, dass da was los ist und wusste dann auf einmal, wo die Leichen vergraben sind. Und jetzt arbeitet er als Chefredakteur.
Ja. Er hat strategisch ein paar Leuten nahegelegt, doch nichts über ihn zu sagen. Lest they want the truth out. Und dann war auf einmal bei Bild.
Verrückt.
Ich finde das halt geil, so wie in einem Satz quasi so erklärt wird, okay, das ist alles ein Verein, das ist nicht nur in Großbritannien so, hier geht das auch so. Naja, 2017 als Referent bei Döpfner und arbeitete bis zuletzt als Chefredakteur der Welt am Sonntag. Kaum war bekannt, dass Boy zur Bild wechselt, klauten Journalisten die spärlichen Informationen über seine Biografie zusammen. Der Spiegelschluss folgerte aus angeblichen Zitaten angeblicher Ex-Kollegen sowie halb recherchierten Details und dem Genrewechsel vom geachteten Essayisten und Reporter zum schlüpfrigen Boulevard. Der Mann hat für Wams geschrieben. Idioten. Er sei ein Mann ohne Eigenschaften, aber trotz ordentlichem Anzug, Boy ist kein... Ist keine gute Musil-Analogie eingefallen. Ist keine gute Musil-Analogie. Ich weiß nicht, was eine Musil-Analogie ist. Und
das ist
das
der Autor von Mann
sollen.
Ohne Eigenschaften.
Ah, okay. Ja. Danke, Marlene. Wie immer die echte intellektuelle Stimme des Podcasts. Es geht ihm um was. Die Sache ist halt, ich glaube, die Süddeutsche bildet sich hier einfach nur einen drauf ein, dass
Oh, die anderen, die kennen ihn gar nicht so, wie wir ihn kennen.
Ja, genau. Die bilden sich da einen drauf ein, dass sie so einen Inside-Track haben. Und deshalb haben die wahrscheinlich auch das Interview mit dem gekriegt.
Ja, als nächstes wird noch sowas rauskommen wie, er war in seiner Funktion bei unserer Zeitung und auch als Funktion von Mann meiner Kinder. Ja, ganz richtig, wir sind verheiratet.
es hätte mich nicht gewundert, aber nein. Also was sagt er? Das Beben im Hause Springer nahm man nicht überall ohne Schadenfreude wahr. Als beständiger Anführer der Rügenliste des Presserats polarisiert die Bild. Man könnte auch sagen, sie ist ein unseriöser Schundhaufen, der sich als Zeitung verkauft. Und wäre das Blatt an dem jüngsten Skandal um Reiche zugrunde gegangen, hätte sich wahrscheinlich mancher Lebenstraum erfüllt. Ja, das alles weiß Boy. Deswegen sagt er, bevor es um die aktuellen Probleme dieser Redaktion geht, reden wir jetzt mal übers Grundsätzliche. Und dann sagt ihr wahrscheinlich, welche Sätze sie abdrucken soll und welche nicht.
Er versichert ihr, dass das mit der Scheidung mit seiner Frau nur noch eine Frage der Zeit ist.
Ja, die Papiere sind eingereicht, der Anwalt ist engagiert. Natürlich sei die Bild umstritten. Die Mehrheit möchte uns lesen. Sie möchte ein, zwei Seiten Politik haben und dann auch Entertainment und Show. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn wir nicht allen Menschen die Chance geben, sich in professionell gemachten Medien zu informieren, dann droht die Gefahr, dass sie abdriften. Wohin? Wohin, denkt er, driftet das ab?
Professionell gemacht, das...
Wo sieht er die Gefahr? Was würde ohne
Twitter?
Bild passieren?
Es ist Querdenker, Twitter, QAnon, pro-Putin.
Nein,
es ist, oh nein, sie treten in die Linkspartei ein, wenn wir nicht.
Ding!
Nein, nicht im Ernst.
Doch.
Er möchte nicht, dass er geratiot wird auf Twitter, ich verstehe das schon.
Marlene ist zumindest warm genug dran. Ohne Boulevard wird Journalismus zum Elitenprojekt und dann wird als nächstes Demokratie zum Elitenprojekt. Es ist ein Elitenprojekt! Solche Gedanken habe ich immer verachtet. Ah, geil. Ja. Später.
Er ist sicher auch keine Elite, wenn er so schnell als von Praktikant zu Chefredakteur geschafft hat.
Ja, es ist, die Bild ist ein Elitenprojekt, aber jede andere große Tageszeitung, die überregional verkauft wird, ist auch ein Elitenprojekt. Und die Regionalen gehören den Überregionalen. Von daher, es ist, weißt du, kauft eine anarchistische Zeitung oder vielleicht eine von Trotzkisten oder die Junge Welt. Manchmal sind die alle ein bisschen durch. Aber
ja. Wisst und ihr, dann am Ende
was ich
ist
schon
die Junge
länger
Welt
für
so
eine Idee
30
hätte,
gute
für wenn ich mal zu viel Geld hätte, dass ich eine Zeitung mache, die genauso aussieht und formatiert ist wie die Bild, aber dann steht da halt guter Scheiß dran. Und dann hatte ich immer die Hoffnung, dass Leute es verwechseln.
Ja, und die Titten auf der fünften Seite sind auch
ja, die Titten
viel
holen
hübscher.
Wir zurück, sowieso.
Ja. Ja. Das sind aber dann, warte, jetzt wird
demokratische Volkstitten.
Freikörperkunst im Gegensatz zu böser
das
Pornografie.
Sind
genau.
Unsere Titten. Man muss nicht die New York Times aufschlagen und hier erklärt er jetzt Julian Reichelt weg, um Gerüchte über Reichelts autoritären Führungsstil zu finden. Das Problem hängt nicht an einem einzigen Mann, sondern an einer Struktur, in der eine laute Gruppe das Sagen hatte. Einzelne signifikante Kulturprobleme nennt das Boy. Er erwähnt häufig das Wort Kultur an diesem Abend. Nach seinem Antritt initiierte er eine Führungskräfteschulung. Er konferierte mit den Regionalteams, er führte Mitarbeitergespräche.
Oh damn, meine Schulung.
Alle mit dem Thema Kultur begannen.
Nein.
Und man stellte sich den höflichen Ex-Wams-Chef vor, wie er vor den auf Autorität getrimmten, an einen Leitwolf gewöhnten Redakteuren sitzt. Er, Botschafter der neuen Arbeitskultur. Wie setzt er sich da durch? Seine Augen richtete er vor seine Füße, in seinem Kopf geht er die Antworten durch. Für 2 Sekunden hört man nur die schnellen Schritte und die Autos des Feierabendverkehrs. Dann dosiert er. Vielleicht ist das auch eine Generationenfrage. Wer unter 40 schreit noch im Newsroom rum? Du bist 39. Du bist fast 40, Alter.
Als allererstes habe ich alle Mitarbeiter gezwungen, eine Schulung über antiautoritäre Zeitungsredaktionsführung zu machen.
Ja, und als kleines Schmankerl zum Schluss zu Julian Reichelt. Julian Reichelt? Tatsächlich weiß ich das nicht. Also ob er schreit. Und ob er die Zeit vor und über die Zeit vor mir bei Bild spreche ich grundsätzlich nicht.
Julian Reichelt, wer ist das? Never met her.
ist einfach erst sagt man so, um es gesagt zu haben, dass es ein systemisches Problem ist. Und dann sagt man aber schnell einzelne signifikante Kulturprobleme. Also es sind doch wieder nur Einzelpersonen, die was innerhalb des Systems falsch gemacht haben. Aber wenn richtige Leute da sind, dann läuft das System. Classic Lip Shit.
Ich wünsche ihm alles Gute.
Mhm. Ja, voll.
Ja, warte, ich will gerade noch zu dem Teil mit den Linken was sagen.
Oh ja. Mhm.
Zwischenüberschrift ist Axel Springer,
Axel Springer,
rename the group chat, ist Axel Springer also jetzt die letzte Bastion gegen die linke Medienblase? Themenwechsel. An der Gedenksäule für Peter Fechter, der 1962 bei der Flucht über die Mauer von DDR-Grenzsoldaten erschossen wurde.
Oh, was für
geil
ein Zufall.
Auch. Was für ein Zufall. Was macht ihn wütend? Boy schweigt, analysiert. Gefährliche Frage für einen Boulevardjournalisten. Noch gefährlicher als Nachfolger eines für seine Schreianfälle berühmten Julian Reichelts. Mich persönlich? Ja. Also gut, das regt mich jetzt auf. So kann das nicht weitergehen. Das bin schon auch ich. Aber, sagt er, das ist eine professionelle Wut. Weil eigentlich fühlt er keine Emotionen. Nicht so wie Menschen, zumindest. Professionell wütet er dann über die abgeschalteten Atomkraftwerke, die naiven Journalisten, die Putin unterschätzten, bis wir am Axel-Springer-Gebäude angelangt sind. 2 Kollegen rufen ihm in der Eingangshalle tschö-tschö entgegen. Er tschüss-tschüss.
Holy shit.
Er macht doch diesen Psycho-CEO-Shit, wo er immer nicht viel, aber immer eine Stufe professioneller ist. Er sagt dann nicht auch tschö, sondern er sagt tschüss-tschüss.
Ja, weißt du, Debois oder wie er heißt, Harry Dubois ist so zu seinen loyalen Fans und Mitarbeitern so, wir sind alle ein Team, wir sind Familie, ja? Wir müssen miteinander reden. Wenn du mal zwischendurch eine Ruhe brauchst, so eine halbe Minute, dann kannst du mir ruhig sagen.
Ja,
ne?
Wenn du keine Kraft mehr hast, ich habe eine Nase.
Ja, richtig. Und überhaupt so, ne? Und Urlaub, Entschuldigung, da müssen wir jetzt mal 2 Wochen wegnehmen, weil da brauchen wir dich in der Zeit.
Also du hast jetzt schon mit den Kindern geplant, tut mir leid, also in den Ferien ist viel los, ne?
Mann, die nächsten Sommerferien kommen.
Ja, weißt du, und ey, wir brauchen dich gerade im Sommer, weißt du, weil du bist doch Chef vom Resort für Grillen und Badeanzüge, also.
Ja.
Ich meine, Kinder, die werden auch so erwachsen.
Und Reichelt als Cheftyp war eher so, Ritus, Hominus, Ritus, vergieß das Blut auf dem Altar!
Ich finde es aber auch gut, dass die Autorin betont, dass er nie so einen Hänger hat oder so. Er kalkuliert, er denkt nach. Ja, sag ich das nächste Mal auch, wenn ich vergessen habe, dass jemand eine Frage gestellt hat.
Ja, genau. Weißt du guckst so andächtig aus dem Fenster und fragst ja, damn, der Bockwurst stand vorne mal schon 18 Uhr zu? Kacke. Also, ja, und so sie ist so, wow. Er überlegt wirklich, wie er jetzt sagen soll, wie sein Vorgänger Reichelt zu Frauen war.
Ja, und seine Definition von links wird hier auch eher implizit denn explizit deutlich, denn es heißt hier dann weiter zum Thema Journalismus und der Trend, was wenn Bild nicht da wäre und so, ne? Dieser Linksruck, von dem in der Zwischenüberschrift gewarnt
die
wurde.
Die Simpsons-Szene mit dem Anwalt, der so.
Ja. Und natürlich treibt ihn auch der Journalismus zur professionellen Wut, der, Zitat, echt eine seltsame Wendung genommen habe. Mit Merkel sei man viel zu freundlich gewesen. Axel Springer, also die letzte Bastion gegen die linke Medienblase?
Ja, die linksextreme Merkel, die einfach von der Parteipresse zu nett behandelt wurde.
Ja, ich frage mich, sagt er dann, wo stehen diese Kommentare sonst noch?
Ich sag euch ehrlich, Leute, wir sind die einzigen Linken in diesem Land. Wir sind wir drei, wir vier gegen den Rest.
Ich meine, meint er damit jetzt sowas
und alle
wie
unsere Zuhörerinnen.
Frau Merkel, habe ich keinen Hartz IV wegen dem Flüchtling jetzt? Die Art von Kommentare?
Ja. Die Sache ist, es geht dann hier weiter. Döpfners Vorwurf aus der privaten SMS, der Journalisten als Propagandaassistenten bezeichnete, wir haben ja schon drüber gesprochen, hängt beschwerlich im Raum. Boy, kühlt runter. Ein paar findet man, mal hier und da. Aber kannst du mir ein paar konservative Journalisten beim Öffentlich-Rechtlichen nennen? Ja.
Alle!
Also ich kenne jemanden, der hat so ein Buch geschrieben.
Alle außer irgendwie Georg Restle.
Na, die meisten zumindest. Die allermeisten.
Ja. So, weil wenn irgendwer, der sich für irgendwas, was auch nur irgendwie konsequent antirassistisch, antiimperialistisch etc., wird dann gleich mit Hilfe deines Blatts, Herr Boy, einen Shitstorm losgetreten, um diese Leute loszuwerden. Stichwort Nemi El Hassan.
Okay, bis jetzt fand ich's gut, aber wir müssen das Segment beenden und ihm davor noch einen besseren Namen geben.
Okay, ich schau nochmal das. Also ich schaue auf das Foto und ich denke dabei konzentriert nach. Ich bin nicht irgendwie mit den Gedanken woanders oder so.
Also wir haben ja schon für Robert Habeck haben wir Bobby H. Back und für Frau Baerbock haben wir einfach Biersorte.
Wie heißt der
aber Jonah Boisen.
Jojo's bizarre Bildredaktion.
Jojo. Okay, Jojo. Wir nennen ihn Jojo. Es bleibt dabei. Es ist,
Jojo Bildstar.
Und sein Stance ist kurz drüber nachdenken.
Sein Stance ist, sich an den Schreibtisch lehnen, durchatmen, auf die Füße gucken.
Meine Freunde dürfen mich.
Sein Stance hat genau eine Superpower und das ist extrem akkurate Krawattenbinden.
Okay, Jojo Bildstar. okay.
Ja, also, ne, es ist, mhm. es ist geil, wie sich Jono Deutschland gegenseitig beweihräuchert.
Eine gesamte deutsche Parteienlandschaft ist schon immer latent militaristisch und blutrünstig. Eine ganze Parteienlandschaft nicht ganz. Eine kleine Partei in Gallien ist noch mal blutrünstiger als die anderen, um zu hoffen, dass es sie am Cool Kids Table lässt im Bundestag. ich rede natürlich von den Grünen. Und ihr werdet jetzt sicher sagen, ja, sicherlich sind es eine kriegstreiberische Partei, aber die anderen sind schlimmer und so. Ja, darum geht's gerade nicht. Worum es letztendlich geht, ist, dass, wie soll ich das jetzt sagen? Die Grünen waren irgendwann mal vor einer ganz langen Zeit, als jedes einzelne Personal im Prinzip ein anderes Personal war, irgendwie sowas wie halt kritisch gegenüber der NATO. Ist länger her. Und seitdem.
Ja, nie mehr Krieg, nie mehr Las Vegas, oder? Das war der Spruch, oder?
Ja. Und seitdem, weil sie hungrig sind und jung und hungrig und die Macht lieben, möchten sie möglichst die größten NATO-Lieber aller Zeiten sein, damit ihnen niemand mehr sagen kann, dass sie Pussys sind oder so. Ja, damit niemand mehr ihre Faust nehmen kann und sie in ihr eigenes Gesicht schlagen kann und dann zu sagen, hör auf dich selbst zu schlagen. Und dann sagen die Grünen, nein, ich liebe die NATO, hör auf dich selbst zu schlagen.
Und damit sie nicht mehr mit ihrer eigenen Faust geschlagen werden, reichen sie das dann an die Linke weiter und sagen, warum schlägst du dich selbst? Während sie die ganze Zeit sagen, ja, okay, im NATO vielleicht.
Und insgesamt bedeutet das, dass deutsche Politik super ist. Aber das Witzigste ist halt an den Grünen nicht nur, dass sie halt sich immer klar für die NATO aussprechen und solche Sachen, sondern dass sie halt auch, ne, weil das eine überaus cringe Partei ist, dass sie es auch immer auf die bestmögliche Art und Weise tun. Und man sie einfach lieb haben muss dafür. Weißt du, wie Kinder, die gerade, weißt du, von ihren Eltern gehört haben, der Papa sagt irgendwie, ja, du, ich mach am Sonntag auch mal gern nur ein Bier und baue in meiner Hütte. Und die Grünen sind dann der 6-jährige Sohn, der dann, guck mal, Papa, hier, ich hab dir Bier geholt, lass das die Hütte gehen, zusammen was bauen. Oh Gott, bitte, ich will dir gefallen.
Oh, das war mehr so eine Metapher, weißt du.
Paul, warum musst du mich so durch den Mud dragen?
Nee, es waren Marlene und Grit. Okay, ja, dann trifft's halt alle hier gleichzeitig.
Willkommen bei Daddy Issues.
Gott verdammt, warum verbringt er mehr Zeit mit seinen Werkzeugen als mit mir? Ich meine natürlich ein Podcast über Politik.
Hier die Prince of Bel-Air-Szene einspielen.
How come you don't want me, man?
Mip, mip, mip. So, und das Coole ist halt dann, dass Dinge passieren, wie zum Beispiel Bobby H-Bag, der dann halt in Doha sagt, Tür öffnen für deutsche Geschäfte. Die Bundesregierung will unabhängiger von russischem Gas werden. Und wie kann man unabhängiger von russischem Gas werden? Ganz richtig. Auf der Suche nach Alternativen berät Wirtschaftsminister H-Bag in Katar über Energielieferungen.
Yay! Von einem Regime das Gas beziehen? Drake sagt nein. Vom anderen Regime das Gas beziehen?
Oh.
Drake sagt ja.
Ah, lecker Gas.
Wir mögen es nur von Despoten.
Ja, komisch, dass immer, wo Gas ist, dann auch Despoten sind. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen all diesen Sachen.
Es gibt keine historischen Gründe, warum das so ist.
Yep. Und wenn es welche gibt, dann ist es nicht meine Schuld oder so.
Don't look into it.
Ja.
Nach einem Treffen mit dem katarischen Wirtschaftsminister sagte der Grünen-Politiker, er wolle der deutschen Wirtschaft Räume öffnen und gleichzeitig eine Richtung geben. Habeck nannte den Ausbau neuer erneuerbarer Energien und Ressourceneffizienz. Möglichkeiten für die deutsche Firma in Katar sieht er auch bei der Medizintechnik. Mensch, Mensch, Habeck. Arbeitsschutz zwingend notwendig.
Ja.
Man kann es ja mal versuchen.
Ja, es ist einfach. Das ist. Weißt du, die Energiekrise kriegt uns halt alle, weil die beste Lösung für die Energiekrise wäre gewesen, vor 10 Jahren mehr erneuerbare Energie gebaut zu haben. Aber da das jetzt nicht passiert, ist die nächstbessere Lösung, jetzt mehr erneuerbare Energie zu bauen. Aber das Problem ist, wir brauchen ja in der Zwischenzeit irgendwas, um die Bude warm zu halten. Mhm. Das ist so ein bisschen ein Problem.
Ja, und jetzt schieben wir lieber halt irgendwelchen Königreichen und Diktaturen Geld in den Arsch, weil eine andere Diktatur in Amerika gemacht hat, aber in Russland. Deswegen in Amerika gemacht hat, aber in Europa. Und das ist
und es gibt dann immer,
zu viel.
Es gibt dann auch immer irgendeinen komischen International Relations Grund, der komplett wonk ist, aber der halt trotzdem akzeptiert wird. So vor 10 Jahren hätte man gesagt, ja okay, aber wir wollen ja unsere Beziehungen mit Russland aufrechterhalten. Warum sollten wir dann, ne, dann müssen wir ja Gas.
Wandel durch Annäherung ist das.
Ja, genau, wir müssen weiter Sachen von denen kaufen, damit die uns lieb haben.
Hey, wollt ihr mal ein bisschen hören, wie Consent gemanufactured wird? Oder wir wollen ja ein bisschen Consent hören? Bisschen Consent, der soll manufactured werden.
Manufacture my consent, Daddy.
Okay, Jan. Marlene, zieh mal bei ihm einen Punkt ab auf dem Konto.
Okay.
Ein guter Nudelstern wird runtergekratzt.
3 Euro in die Daddy-Kasse.
Ach ja, ich werde reich mit euch beiden. Ich habe. Ich sag mit euch beiden, aber es ist schon ausschließlich Jan.
Ja, Daddy.
Oh, Jan. Noch 1 Euro. Ich habe mit dem Minister auch über Arbeitsstandards und Arbeitsschutz gesprochen und darauf hingewiesen, dass diese zwingend notwendig für Investitionen seien.
Aber wir kaufen, okay, Diktatur, aber make it woke.
Ja, aber wir kaufen euer Öl nur, aber wenn du mir hoch und heilig versprichst, das
finde ich aber
alle,
voll nett von,
alle ölfeste Schuhe tragen.
Ja, das finde ich sehr nett von Bobby, denn wie sonst wüssten die Kataris, dass es sowas wie Arbeitsstandards gibt?
Ja, puh, damn. Wenn die das wüssten, dann würden die es ja auch gar nicht mehr ignorieren, ne?
Ja, es gibt keinen Grund, warum man jetzt, wo man es weiß, warum man das ignorieren sollte. Keinen.
Ich finde es schön, dass er Consciousness graced hat nochmal.
Es ist aus der ökonomischen Perspektive ein Mehrwert und nicht eine Belastung, so Habeck.
Oh.
Ah ja. Du bist eine Belastung, Bobby!
Damn. Und fucking damn it. Übrigens hier sagen sie, dass Menschenrechtslage in Katar schon besonders seit der WM-Vergabe im Fokus internationaler Aufmerksamkeit liegt. Aber, und hier ist wichtig, Manufacturer Consenti, yes, Katar hatte in den vergangenen Jahren Reformen zugunsten von Arbeitsmigranten beschlossen, wie auch die Internationale Arbeitsorganisation und Menschenrechtsorganisationen bestätigen. Ach, na dann.
Kritiker man ist von einer 6 auf eine 5 gerutscht.
Ja, Kritiker bemängeln, diese würden nur unzureichend umgesetzt. Ach
ja.
Die Kritiker, die würden auch so kritisieren, das ist deren Job, nicht wahr?
Katar hat für die Matheprüfung gelernt und schafft dann trotzdem nicht mehr als den Namen und das Datum draufzuschreiben.
Und sie kriegen trotzdem eine 1, weil Katars Papa ist im Elternrat.
Katar kriegt so ein Mitarbeiterwohllabel und sie kriegen jetzt einen Punkt besser, weil sie den Käfig 3, Raumzimmer 3 Zentimeter größer gemacht haben.
Ja klar, also Katar steht jetzt schriftlich 6, aber da Katar mündlich -5 steht, gleicht sich das wieder aus auf eine 1.
Übrigens, das ist nicht das Einzige, nämlich, was auch passiert ist, Außenministerin Biersorte hat ganz viele verschiedene Sachen regelmäßig in so einem 3-Tage-Takt gesagt.
Yes.
Nämlich mehr oder weniger immer wieder dasselbe, was sie
mehr
schon.
Waffen.
was sie halt auch schon vor dem Krieg gesagt hat und vor einem Jahr und vor zwei Jahren. Nämlich, dass es ihre feste International Relations Überzeugung ist, dass Klimaschutz nur geht, wenn man NATO macht. Was witzig ist, weil die NATO ist ja nicht einer irgendwie der größten.
Schau mal kurz in meinem Handbuch zu Institutionen mit größten CO2-Ausstoß.
Ja, hey Siri, wie viel CO2 stoßen die stehenden Heere der Welt aus jedes Jahr?
Hier steht übrigens auch in dem Artikel, Frauenrecht für die Gleichstellung der Frau kann erst gesorgt werden, wenn man mit Ted Bundy zusammenarbeitet. Wir übernehmen eine besondere Verantwortung. Außenministerin Biersorte hat sich in den Tagesthemen für eine stärkere Führungsrolle Deutschlands ausgesprochen. Sie warb für Diplomatie, Handel und Zusammenarbeit und mahnte, wirtschaftliche Interessen nicht über alles andere zu stellen. Nur über sehr, sehr viel.
Nur über die allermeisten Dinge.
Wir sind die stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Wir sind im Rahmen der NATO mit Amerikanern zusammen eine der stärksten Wirtschaftsnationen. Ja. Wow, großartig.
Ja, vielleicht sollte sie auf den Pod kommen, denn sie recherchiert so viel wie ich.
Ja, gutes Essay geschrieben. Mensch, da würde der Prof aber stolz sein, sagt die grünen Politiker in den Tagesthemen.
Das Oxford Dictionary definiert.
Und das bedeutet dann auch, dass wir eine besondere Verantwortung übernehmen. Ja, okay. Das gelte auch mit Blick auf die Sicherheit der osteuropäischen Nachbarn, die noch unmittelbar. Weißt du, während die meisten Parteien nämlich zurzeit so sind, ja, okay, halt Russland offensichtlich einen grausamen Angriffskrieg geführt mitten in Europa, aber das meiste, was wir tun können, ist aktuell Waffenlieferungen und Lieferungen von halt vor allen Dingen humanitären Mitteln. Und ich persönlich bin nicht mal überzeugt von Waffenlieferungen. Und dann sind alle noch komplett blank wahnsinnig Schaum vom Mund auf Sanktionen, die eh nur halt die russische Bevölkerung im Allgemeinen treffen und niemand von den Machthabenden und Milliardären. Und
was? Außerdem Investitionen dafür in unserer Wirtschaft rausziehen und enteignen?
Damn, ihr Oligarchen, Anführungsstriche aufzu. Was werdet ihr noch machen, wenn es in Moskau keinen McDonald's mehr gibt?
Oh no.
Käse du Leuten wegnimmst, desto mehr werden sie die Region stürzen.
Das Einzige, was du tun könntest, wäre mit deiner Superjacht irgendwo vor Spanien liegen. Vielleicht auch nicht so schlimm für den. Aber wenn du dein Geld nicht eh schon in Dollar hättest, dann, hat sein Geld, Mensch, okay, cool. Großartig, wirklich super, toll. Und das wird auch gar nicht dazu führen, dass die russische Bevölkerung noch viel mehr radikalisiert wird im Sinne von Pro-Putin-Propaganda, weil das Einzige, was sie sehen, ist, dass ihr Leben immer mehr zur reinen Hölle wird und dass das, wo man rauftippen kann, wer schuld dran ist, erstmal halt easy ist zu sagen, ja, Sanktionen und der Westen, weil das sind gerade halt Sanktionen und der Westen.
Ja, und es ist cool, dass du dann so Moral Clapbacks hast gegen irgendwelche Oligarchen, wo du dann, keine Ahnung, meine Mutter erzählte mir heute Morgen, dass man in beschlagnahmten Villen von russischen Oligarchen jetzt ukrainische Kriegsflüchtlinge unterbringt. Und es ist cool, dass diese Leute jetzt in einer Villa leben können. Wir alle sollten das, denn es gibt genug Villen. die nicht gebraucht werden. Ich wünsche diesen Leuten eine aufrichtig nette Zeit und dass sie schnell wieder zurück nach Hause kommen. Aber das ist halt nicht die Art, weißt du, das ist so purer Symbolscheiß, ne? So.
Ja, aber.
Die Leute juckt sowieso nicht, weil die bleiben halt in Moskau am Sitz der Macht und. Naja, vielleicht, weißt du, die Sache ist halt, wenn dieser Krieg vorbei ist, dann werden die halt klagen und ihre Häuser wieder zurückkriegen, wenn es sie überhaupt interessiert.
Ja. Aber um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, warum reden wir da nochmal speziell über die Grünen? Weil die Grünen, wie gesagt, halt denken, dass sie immer wieder beweisen müssen, dass die die blutrünstigsten von all denen sind. Das bedeutet, während andere Parteien so sind wie, ja, aber vielleicht dann doch nicht direkt halt mit halt
halt aktiv mit NATO-Truppen gegen russische Truppen kämpfen, weil das potenziell sowas auslösen könnte wie den Dritten Weltkrieg. Viele grünen Politiker und Anhänger so, nein, nein, das in Wirklichkeit wäre das Poggers episch.
Aha, ja, immer ein Atomkrieg mehr als du.
Ja. Und dann, wenn zurückgeschossen wird, unbesiegbarer Atomkriegsschutz.
Wir flossen, bevor wir den großen roten Knopf drücken.
Mhm. Spiegel, ja? Alles zurück.
Du darfst nicht zurücknehmen. Fuck, Marlene, shit. Oh, sie hat zuerst Igel gesagt. Mist. Ja, und das sind dann halt so halt langweilige so Aussagen, die halt jemand wie Außenminister treffen muss, bla 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 bla. Aber das Witzige ist ja, dass die Grünen nicht nur halt interessant sind in der Hinsicht, weil sie jetzt gerade in ihren Top-Politikern halt immer wieder diese Positionen halt verteidigen und halt selbst gegenüber manchen CDU-Politikern merkwürdig kriegsgeil wirken, sondern dass sie das halt seit der aktuellen Welle an grünen Politik schon machen. Nämlich, wenn wir nur ein Jahr zurückgehen, falls ihr euch noch erinnern könnt an Bobby H-Back in seinem sehr gut passenden Militärhelm.
Oh yes. Ich habe ein Poster über meinem Bett.
Ja, mit dem coolen Tatzer-Artikel, der da betitelt war, unbedingt abwehrbereit. Wo Bobby H-Back eventuell ein wenig halt damals berechtigte Kritik geerntet hat, weil er schon vor einem Jahr Waffen an die Ukraine schicken wollte. Jetzt natürlich können ja all diese Leute halt verkaufen, dass sie von Anfang an recht hatten, und alle Leute, die halt einfach nicht geglaubt haben oder halt keinen Krieg insgesamt haben wollten, halt und gegenseitiges Aufrüsten möglichst verhindern wollten, halt jetzt kann man diese ganzen Leute natürlich als Wahnsinnige abtun, weil sie nicht vorhergesehen haben, dass halt ein Politiker wortwörtlich eine der taktisch dümmsten Entscheidungen aller Zeiten trifft.
Ja, die Sache ist, der Reflex ist ja da, zumindest meinerseits zu sagen, ja, hätte Bobby halt von Anfang an nicht dafür gelobbyt, da Waffen hinzuliefern, hätte sich Putin vielleicht nicht so angestachelt gefühlt, da Krieg vom Zaun zu brechen. Aber dieser Mann ist so völlig unhinged, dass ich nicht glaube, dass irgendwas seine Entscheidung irgendwie so kurzfristig beeinflusst hätte.
Ja, und
das
wir wollen
sind Sachen,
jetzt,
die schon seit Jahren gären.
Ja, und wir wollen auch jetzt hier absolut nicht wir wollen keine Great Man Theory übernehmen, aber für Krieg, und das ist dann einfach nur Putin, der einen baden Day am Heaven hat, ne?
So, ja,
weil schlichtweg bin ich auch persönlich der Meinung, dass man halt noch gar nicht durchsichtig begründen kann, woher tatsächlich diese ganzen Kriegsentscheidungen gekommen sind innerhalb von Russland und wie sich das alles gegenseitig hochgeschaukelt hat. Und ein großer Teil davon ist sicherlich Putin, aber ich weiß, aber ja. Das ist jetzt gerade auch irrelevant, weil halt Leute, halt dieses humanitär, aber kriegsgeil, das ist ein Ding, was die Grünen auch nicht seit vor einem Jahr Bobby H-Back schon gemacht haben. Das ist eine Sache, die noch älter ist als das.
Du meinst das, was vor 20 Jahren passiert ist?
Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich erinnere mich nur, dass wir den Irakis Demokratie und Menschenrechte gebracht haben.
Oh!
Ja. Laser-guided Democracy.
Okay, ich meine, dann wisst ihr das, ne? Also da, in dem Fall wisst ihr das. Dann, ne, so die Grünen, deren Kriegsgeilheit für amerikanischen imperialistischen Krieg, das habt ihr auch schon gehört, ne? Mhm. Aber hey, dann gehe ich noch einen Schritt weiter zurück und sage 1999 Archiv, die Grünen und der Kosovo-Krieg.
Es ist 1999.
Deine Freundin ist weg mit den Grünen und begeht Kriegsvergehen, für Kriegsverbrechen. Yeah. Mein Budget für Bombardierung
war groß.
Und übrigens, ich will jetzt hier nicht weiter urteilen, halt zu dem Kosovo-Krieg und so, alles ein Riesensack Kartoffeln, den ich jetzt gar nicht aufmachen möchte. Ich will nur zeigen, dass halt diese Ebene von grüner Politik halt schon sehr viel älter ist. Nämlich Archivartikel, in jedem zweiten Feuilleton findet sich mehr Kritik am Kosovo-Krieg als in der Führungsriege in der Grünen Partei. Schrieb Heribert Prantl, gestern in der Süddeutschen Zeitung. Und übrigens, das sollte vielleicht auch zeigen, dass es halt hierbei nicht nur um halt coole linke Kritik dran geht, sondern nur so eine generelle Aufnahme von diesem Element der Grünen Partei, was ich hier darstellen will.
Ja.
Seine Analyse der grünen Position in der Kosovo-Debatte schließt mit der Bemerkung, eigentlich waren die Grünen angetreten, als eine andere Politik zu machen. Eigentlich waren die Grünen angetreten, eine andere Politik zu machen. Wer hätte das von dem NATO-Einsatz gedacht? Der Bundeskanzler kann sich auf die Partei, die noch vor kurzem die NATO in Frage gestellt hat, verlassen und muss in seine SPD um Zustimmung ringen. Inhaltlich falsch und politisch gefährlich sei der Beschluss der bayerischen Genossen, unter anderem eine unverzügliche, befristete und überwachte Feuerpause der NATO fordern, sagte Schröder gestern. Gegenwind bekommt er auch aus dem Osten.
Ja,
bei Beratungen des Forums Ostdeutschland der SPD äußerte ein Drittel der Beratungsmitglieder Sympathie für eine sofortige Einstellung der Militärschläge.
So, wenn Bayern und Sachsen dir zu links sind.
Schon geil, ne?
Ja, mega.
Ja. Aber die Grünen waren vollständig dabei. Frau Höhn muss ihre Partei den Namen wechseln, wird aus Bündnis 90 die Grünen jetzt Bündnis Treu Olivgrün.
Okay, jetzt fühle ich mich schlechter über die schlechten Wortwitze, die Jan immer rausgeschnitten hat.
Ja, Höhn. Höhn, nein. Das sind, glaube ich, eher die Punkte, die wir bei der Diskussion vermeiden. Dass eine Seite der anderen vorwirft, sie sei Kriegstreiberin oder sie würde das Elend der Flüchtlinge nicht sehen. Es hat sich nichts verändert jemals.
der große Knackpunkt an der Sache war halt, als es quasi diesen innerparteilichen Putsch, nenne ich es jetzt mal, gab, als die Realos, also die Realpolitik Interessierten, die für Regierungsbeteiligung waren, alle Fundis rausgedrängt haben in andere Parteien oder zurück in die außerparlamentarische Opposition. Und
Ab da
ging es halt einfach bergab, so, ne? Als Joschka Fischer sich dafür entschuldigt hat, dass er einen Stein auf Bullen geworfen hat, ging es bergab.
Ja, seitdem hat sich insgesamt deutsche Politik verschlechtert. Nee, aber es gibt zwei Gründe, die ich hier dafür festmache. Also einmal natürlich ist es dieser historische Wechsel, den wollte ich jetzt aber gar nicht erwähnen, weil das ist so offensichtlich der Hintergrund, vor dem das passiert, ne? Und vor allen Dingen auch ziemlich genau in diesen Jahren, 99, ne, wo sie das erste Mal an der Regierungspartei beteiligt sind, sondern, also das Offensichtliche ist ja, sie sind an der Regierung dran und dieses Regierungsgeschehen, das sorgt dann dafür, dass sie halt eben dieser Macht halt mehr entsprechen, dass sie vielleicht Ideale, die sie jemals irgendwann vorgegeben haben zu haben, halt aufgeben, einfach weil halt eine liberale Partei, die an der Macht ist, ab da dann nur noch die Aufgabe hat, Macht zu erhalten und auszuweiten, ne? Das andere, was ich aber auch sehr interessant finde, es ist nicht nur dieses Schulkind, es ist nicht nur das Kind, was dann möglichst dem Papa gefallen möchte, weißt du, sondern es ist auch eine unterschiedliche Art von Kriegstreiberei. Die CDU hasst Ausländer und die CDU und die SPD wollen nur dann Krieg, wenn man halt mehr oder weniger sich behaupten kann, der Nationalcharakter, weißt du, diese konservative Stärkung des Nationalcharakters, des wir gewinnen wo, wir können uns wo durchsetzen und behaupten. Und das ist die Art von Kriegstreiberei. Wenn eine Situation kompliziert ist und scheiße und eher halt negativ enden würde, dann sind diese Parteien eher dazu in der Lage zu sagen, nö, wir machen eigentlich, also uns sind Menschenleben schon egal, aber wir machen halt Krieg schon nur, wenn es am Ende halt auch feststeht, dass wir dadurch geil sind.
Also vielleicht und müssen wir bei Libyen nicht dabei sein.
Genau, vielleicht ist Syrien, weißt du, halt, aber die Grünen sind so, die lieben halt auch Krieg und denen sind Menschenleben auch komplett egal, aber die haben noch dieses Uni-International Relations-Ding, dass sie sich selbst erfolgreich eingeredet haben, dass Kriegseinsätze Leben retten können, effektiv heutzutage.
Das muss man ja auch irgendwie der Basis verkaufen, so, man muss das vor sich selbst irgendwie rechtfertigen, dass man ja Krieg eigentlich nicht so geil findet, obwohl natürlich alle Leute, die richtige Entscheidungen treffen können, da, wie du schon sagst, Paul, den Leuten sind Leben völlig egal und es zählt, wenn überhaupt, zählen deutsche Leben und wer Deutsche ist, das bestimmen immer noch die. Ja. Und von daher ist völlig klar, dass dann zusätzlich zu dieser stetigen Kompromissaushandlung, die in liberaler Demokratie sowieso stattfindet, dann halt das noch dazukommt, dass Leute eigentlich so geil sind, und deshalb habe ich eben die Realos erwähnt, weil die halt meinen, ja okay, wir müssen aber Regierungsbeteiligung haben, damit wir Umweltpolitik machen können, dass die dann alles für ihre weak-ass, shitty Umweltpolitik aus dem Fenster werfen und sofort bei allem Ja und Amen sagen. Und die sind so geil halt auf Regierungsbeteiligung, dass sie nicht wie Konservative darauf achten, dass sie einen easy win abstauben können, sondern nur, okay, guck, wir haben was gemacht, wir sind in der Regierung, wir haben Sachen entschieden, guck, man muss uns irgendwie respektieren, und im Grunde bricht sich das dann runter irgendwie auch auf Respectability Politics. So, du willst seriös und ernst genommen werden, und deshalb überkompensiert man bei den Grünen einfach und ist dann irgendwie mehr hawkisch als CDUler.
Ja, und letztendlich ist es Jojo Builds da, der im Interview dann halt seinen Papa anruft und sagt, guck mal, ich kann mir die Krawatte alleine zubinden. Stolz auf mich?
Ja.
Ich will zu dem Thema nochmal beenden. Zwei Abschnitte aus dem Interview mit der damaligen, ich glaube, Grünen-Chefin war das. Ich glaube, ja. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen müde. Eben mit,
wir alle, Paul.
Mit der Frau Höhn, ne? Nochmal zwei Sachen vorlesen. Einmal, was bestätigt diese Position, die Grüne zu Krieg haben? Nämlich, meine Erfahrungen sind bei den Grünen, aber auch bei der Bevölkerung selber, dass das Gros der Bevölkerung natürlich sehr besorgt ist. Dass jede Spur der Möglichkeit, zu Verhandlungen zu kommen, sowohl bei dem Außenminister als auch bei den Grünen versucht wird zu nutzen, damit der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Und daher ist mittlerweile klar, dass ich bei den meisten mittlerweile aber auch nicht mehr erlebe. Was ich aber auch für ganz notwendig halte, dass wir uns gegenseitig nicht noch versuchen, moralisch unter Druck zu setzen, sondern dass sich jede Seite klar ist, es gibt gute Gründe für eigenen Argumentationen. Und sie ist auch aus der Besorgnis um die Menschen heraus entstanden. Besorgnis um die Menschen heraus entstanden.
Wo kämen wir denn hin, wenn der innerparteiliche Diskurs irgendwie von Moral oder so geprägt ist?
Mhm. Und jetzt fragt der Interviewer ganz direkt, wie ist denn Ihre Position? Weitermachen oder aufhören? Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die einem, die düster ist, aber die einem auch zeigt, dass die Grünen seit halt dem auch noch auf einer extremen Abwärtsspirale sind. Nämlich, aus meiner Sicht ist es schon wichtig, dass wir jeder Verhandlungslösung auch eine neue Chance bieten. Natürlich ist sie ja trotzdem kriegsgeil, aber sie will bla bla bla, sie will eben noch halt ihrer Basis halt verkaufen, dass sie schon noch nach Verhandlungen aus sind. Im Kontrast mehr oder weniger zu der aktuellen grünen PR, die sich ausschließlich konzentriert auf billigen Patriotismus und Heizung ausmachen für die Homies und nicht mit Putin verhandeln, nicht mit Russen reden. Juri Gagarin war ein mieser Verräter. Diese Halle wird jetzt von Karl Marx umbenannt. Halt substanzielle, materielle Politik, ihr wisst schon. Ja. Und das zeigt so ein bisschen, dass ich glaube nicht wirklich, dass mit den Grünen viel passiert ist, sondern das zeigt auch so ein bisschen den Spirit der Zeit. In den 90ern war so ganz kurz, war halt grausame, antimenschliche, neoliberale Politik. Aber es war ganz kurz so ein Ding von, weißt du, monopolare Welt und wir können das managen und halt reden und ein bisschen Krieg führen nur. Und jetzt sind wir in halt Cold War 2.0, Cold War Harder angekommen. Und wir sind wieder so
Colder Warer.
Ja, Colder Warer. Und wir sind auf einmal wieder so, ja, der präfrontale Kortex des Russen ist nicht auf Frieden ausgelegt. Also ja. halt, Cool, cool, cool.
Ja, es ist, ne? Ich hatte mit so 18, 19 regelmäßig so Sinnkrisen, weil ich nicht verstanden habe, warum sich nicht einfach alle lieb haben können. Aber jetzt verstehe ich, warum sich nicht einfach alle lieb haben können. Und was soll ich sagen? Es sind full-blown Anxiety-Attacks geworden.
Stop.
Ja, und dann gehst du so zum Arzt und er sagt dir, ja, die kommen daher, dass sie übergewichtig sind.
Ja, 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 schlafen, genug Wasser trinken, nehmen sie meine Aspirin.
Jo, ist das nicht schön?
Tja, was 10 Jahre mit einem machen.
Weißt du, die Grünen schauen zurück und anstatt, dass sie sich fragen, ob sie vielleicht all ihre ursprünglichen Positionen verkauft haben für einfach bloße Macht, sagen sie sich, ach, guck mal da die Frisuren, die waren aber witzig.
Ja, guck mal, Claudia Roth damals, wie flippig.
Och, und tatsächlich haben wir da noch gestrickt. Turnschuhe.
Turnschuhe, ja. Joschka Fischer, Turnschuhe, Joschka Fischer, Turnschuhe.
Die scheiß Tennisschuhe, die Joschka Fischer anhatte, wie er ins Parlament reingehotsteppt ist, sind jetzt wieder in. Diese weißen Tennistrainer, es ist unfassbar.
Weißt du, wenn Hölle jemals ein Bundestagskandidatin stellt, dann hotsteppen wir da rein mit einem Adi-Anzug und fucking Air Force Ones, dude. Yeah. Ja.
Und, es ist unfassbar.
Und 5 Jahre später werden wir dann.
Ich kann nur daran denken, dass weiße Schuhe so die dümmste Idee auf einem Tennisplatz sind.
Ja, schon. Aber die Sache ist, Tennis ist so ein Luxussport. Ja. So, du kaufst dir danach einfach neue.
Ja.
So, Leute. Wollen wir es dabei belassen oder wollen wir noch was behandeln?
Im Geiste allgemeiner Erschöpfung. Ich kann dir die einfach, wir enden damit, dass ich die Überschriften vorlese von Kommentaren, die ich heute vielleicht noch vorgelesen hätte.
Großartig. Und dann könnt ihr das Do Your Own Hölle Cast folgen.
Ja. Ja, Literaturempfehlungen mit Marlene.
Mhm. Also ich habe bei Zeit Online die neuen Rubriken Sinn, wofür leben wir? So wie Christ und Welt shit. Entdeckt.
Oh shit.
Und die haben in dieser wunderschönen Zeit tolle Beiträge wie brutale Wahrheit. Wie sollen Linke damit klarkommen, dass Frieden manchmal des Einsatzes von Panzern und Granaten bedarf, vom Umgang mit einer Lebenslüge?
Oh, fuck me.
Nee, du, wenn du mit den richtigen Linken sprichst, dann sagen die auch, nee, manchmal muss man halt schon mit Waffengewalt Freiheit und Frieden verteidigen.
Ja.
Das ist, ne? Und das ist wieder so eine liberale Denken, das ist Frieden, aber Linke denken, das ist Frieden. Genau wie mit dem Freiheitsbegriff.
Glaube und Krieg. Darf ich mich über militärische Erfolge freuen? Und mein persönlicher Favorit.
Kommt drauf an, über welche.
Okay, warte, noch eine Honorable Mention. Ist der Mann ein Opfer? Die klassische Männlichkeit war eigentlich auf dem Rückzug. Gewalt, Aggression, alles toxisch und von vorgestern. Dann kam der Krieg. Und jetzt steht der Mann nochmal ganz anders in Frage.
Dann kam der Krieg. Weißt
als ob der Krieg jemals weg gewesen wäre.
Weißt du, zeig mir mal, wo jemand auf der fucking Landkarte drauf ist. Dann kam der Krieg. Oh Junge, auf einmal war Krieg.
Bedenke.
Weißt du, es mag eine Sekunde auf der Erde geschehen, an der gerade kein Mensch Wackelpudding ist. Aber es gibt keine Sekunde auf diesem wunderschönen Planeten, an dem nicht gerade irgendein Mensch auf irgendeinen anderen Menschen schießt.
Und Dingsbums, absoluter Gewinner. Angst vor dem Weltuntergang. Bedenke das Ende. Der Ukraine-Krieg macht Angst. Politik und Psychologie wollen sie unter allen Umständen bezwingen. Warum es wichtig ist, die Furcht vor dem Tod zuzulassen.
Ja, okay, aber kann ich auch ohne so einen blöden Artikel Angst vorm Sterben haben?
Ja, danke. Kann ich auch allein depressiv sein, du Pisser?
Oh. Ja.
Ja, cool. Hat mich überhaupt nicht auf die Palme gebracht.
Ja, ich meine, man will noch ein bisschen so Mellow-Entspannung am Ende haben.
Hat mich komplett kalt gelassen, der Artikel. Ja. Huhu, Junge. Ich sag dir.
Fast schief gegangen. Fast hätte es mich mitgenommen.
Oh, nee, also mich auch, ne? Fast wäre ich laut geworden. Mm. Ja, und dann zum Abschluss noch das übliche Wir waren Paul. Hi, Jan.
Hi, ich war Jan.
Marlene.
Huhu.
Oh, wow, alle drei. Yummy. Und wir haben einen Podcast und wir haben einen Podcast gemachtet in der Vergangenheit. Ui. Und das ist Hölle, Hölle, Höllecast. Und wir haben einen Twitter und jeweils einen Twitter und so. Aber das findet ihr auch in der Beschreibung. Ihr müsst jetzt nicht so
in
tun.
In der Beschreibung, ja. Genau. Und kommt auf den Discord. Den Discord findet ihr, wenn ihr auf Twitter @hhhcast in die Suchfunktion eingebt und uns findet, dann ist das der angeheftete Tweet ganz oben. Da ist ein Invite-Link für den Discord.
Ja.
Und kommt auf den Discord.
Oh, Discord. Discord-Wörter sind dieses Mal Deutschlands digitale Pioniere. Weiteres Zeitsegment. Yes. Es kommt nächste Folge.
Großartig. Und wo wir gerade zu nächster Folge reden, oh, wenn ihr auf die Folgennummer schaut, dann werdet ihr herausfinden, bald kommt die 100. Folge. Wir sind ja gespannt, was da passieren wird.
Ja.
Okay, na dann.
Gespannt, ja.
Und wenn ihr wollt, dass in der 100. Folge wirklich ganz viel Krasses passiert, hat da jemand Celebrity-Gastbeitrag gesagt, dann empfiehlt die Folge weiter. Und zwar, ich meine, doppelt und dreifach so viele Leute, wie vorher jemals uns zugehört haben. Ganz viel. Das wird ein Riesenspektakel. Schau, Leute, wirklich auf Erwartungshaltung ganz hochdrehen, ganz weit hochdrehen.
Das Dresdner Fernsehballett wird da sein.
Oh, du, LaToya Jackson, du.
Keiner. 39. Oh, Junge.
Ja, du. Der,
und sie haben geschrien.
Der Hase von den Nesquik Cornflakes hat ein Cameo.
Hell yeah.
Yep.
Aber Tony der Tiger von Frosties ist da.
Ja. Und wenn ihr wollt, dass diese Folge besonders episch wird, dann empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und zwar mit zwei Folgen, die okay sind, noch dazu, damit sie auch wissen, wo sie anfangen sollen.
Ja, ich verlinke die unten. Das sind die, wo Marlene viel Redeanteil hat.
Du Lügner.
Gut, nee. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.